Wir leben in unglaublich spannenden Zeiten und je mehr ich mit Menschen spreche, desto deutlicher wird mir, dass mehr und mehr Menschen Angst haben, dass sie bedrückt sind, dass sie frustriert sind, dass sie nicht genau wissen, was jetzt auf uns zukommt. Es sind unterschiedliche Ängste, die sich entwickeln. Es kommt uns, scheint uns alles doch sehr viel näher zu kommen, was jetzt in der Welt gerade passiert, als uns das recht ist. Und mir geht es da nicht anders. Ich denke auch und habe mal auch meine Augen offen und nehme das auch alles wahr. Und es ist tatsächlich echt herausfordernd. Es ist eine echte Challenge. Und worauf ich mich richtig freue, ist, dass wir als Gemeinde jetzt unsere Zeit haben. Jetzt ist die Zeit, dass Menschen, die Jesus erlebt haben, aufstehen und eine Antwort geben können. Denn jetzt merkt man dann den Unterschied. Also vielleicht noch nicht sofort, aber in den nächsten Wochen und Monaten wird man den Unterschied merken. Und ich wollte dich einfach auch ermutigen, dass du diese Gelegenheit wahrnimmst, dass du dich nicht treiben lässt in diese dumpfe Stimmung der Trübsal, des Missmuts, des Aufruhrs und was auch immer dich jetzt umtreibt und der Angst hast, dass du verhungerst oder erfrierst. Denn erinnert euch immer, unser Vater weiß, dass wir das alles brauchen. Also das ist schon mal gesetzt, das ist schon mal gebongt. Da brauchen wir uns eigentlich keine weiteren Gedanken drüber zu machen, sondern es geht jetzt darum, dass wir uns bewusst werden, was wir haben und wer wir sind und wozu wir berufen sind. Aber natürlich drängt sich da vielleicht bei dir die Frage auf, ja, das mit dem Jesus, ist das nicht auch eigentlich ja, vielleicht eine Illusion oder so, dass ich mir sage, ja, schön, das ist sonntags morgens, erbaut mich das, aber unter der Woche, da muss ich dann wieder in diese ganzen schwierigen Situationen des Alltags kommen und da muss ich auch schauen, dass ich irgendwie selber zurechtkomme, da habe ich das Gefühl, dass Jesus mir gar nicht so viel helfen kann und überhaupt, was kann der eigentlich überhaupt tun und wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt? Und das ist ja Thema dieser Serie, Gott, bist du es? Gott, wo bist du? Gott, wie können wir dich erkennen? Gott, bist du vielleicht uns näher, als wir es erahnen, dass du bist? Hast du vielleicht Wege mit uns, von denen wir sagen, ja, gefällt mir jetzt gerade nicht, aber im Rückblick, cool, Wahnsinn, toll, dass du mit uns diesen Weg gegangen bist. Also ich möchte dir Hoffnung machen und dich in eine Situation hineinnehmen, mit der du dich vielleicht ganz gut identifizieren kannst. Denn wir kommen in eine Situation hinein, wo Jesus einem Menschen begegnet, der ja eine Arbeit tut, die keine schöne Arbeit ist. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Wasser geschleppt hast. Ja, ihr kennt diese Werbung so eines Sprudelautomatens, wo die Kinder sich übertrumpfen. Mein Vater kann so und so viel Liter, mein Vater kann so und so viel. Und dann sagt das dritte Kind, ja, wieso muss dein Vater überhaupt Wasser schleppen? Nimm doch, ich wollte jetzt den Namen nicht sagen, der spendiert uns den Gottesdienst nicht, aber dann kannst du mit Leitungswasser dir den Sprudel machen und du brauchst ihn nicht mehr schleppen. Als wir im Urlaub waren und auf einer Insel mehrere Tage blieben, wo es kein fließend Wasser gibt, überhaupt gar kein Süßwasser gibt im Salzwasser, da mussten wir Wasser schleppen. Und schon 20 Liter Wasser ist schwer. Und wenn du 40 Liter mit dir rumträgst, richtig schwer. Aber da bist du schon am Schleppen und wenn du das dann auch noch wuchten musst und irgendwo reintun und wieder raustun. Also es ist, wir machen uns da gar keine Vorstellungen mehr, aber das war noch nicht lange her, da gab es das fließende Wasser in der Form nicht und man hat das Wasser geschleppt. Das war so eine Tätigkeit, wo du so wie Müll rausbringen oder irgendwie so eine Tätigkeit, wo du eigentlich auch keine richtige Lust darauf hast, aber es muss gemacht werden, weil du brauchtest dieses Wasser. Und vielleicht nimmst du jetzt all die Situationen, in denen du dich verloren fühlst oder wo du sagst, Mensch, was ist das für eine Mühle, was ist das für eine Anstrengung, was sind das für Schwierigkeiten, in denen ich stehe, denn ich lege noch eine Schippe drauf. Wir sind jetzt nicht in der Kühle des Abends, wo du jetzt aufgefordert bist, 20 Liter Wasser zu schleppen. Und ich habe mir ja für diese Schleppen noch ganz leichte, dünne, extra leichte Kanister gekauft. Früher hatte man ja gar nicht solche Plastikkanister, sondern hat das in Krügen getragen, sodass der Krug an sich schon ja auch ein Gewicht hat. Sondern wir schalten jetzt nochmal die Mittagshitze an und lassen die Sonne ganz oben am Horizont ganz oben stehen. Und wir machen es mal richtig heiß, sodass das, was du jetzt gerade erlebst, genau so ist wie dieser Mühle, in der du drin stehst, wo du sagst, ja, das ist genau die Situation, wo ich eigentlich Jesus vermisse. Und in diese Situation kommt jetzt Jesus. Er ist gerade auf der Reise, er kommt in Samaria vorbei. Es ist, wie gesagt, 12 Uhr Mittag, die Sonne scheint, es ist richtig heiß. Dort war es also richtig heiß. Und Johannes erzählt uns im 4. Kapitel seines Evangeliums, das 4. Evangelium im Neuen Testament, es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Versucht euch mal dieses Bild jetzt vor Augen zu malen. Wenn du die Bibel liest, ist es wichtig, dass du immer wieder innehältst und das, was dir dort erzählt wird, dass du dir das vorstellst. Also wir stellen uns jetzt einen Brunnen vor, wie auch immer du dir den vorstellen möchtest. Und an diesem Brunnen oder auf diesem Brunnen oder auf der Erde, man weiß es nicht genau, wo er jetzt genau sitzt, sitzt Jesus. Und was wir von ihm gesagt bekommen, ist, der ist müde. Jesus hockt da wie ein erschöpfter Mensch. Wundert uns nicht, weil die Bibel sagt, er ist Mensch gewesen wie du und ich. Das heißt also, letzten Sonntag habe ich euch erzählt, wie er ermüdet wurde von den vielen Menschen mit ihren ganzen Problemen. Jetzt ist er ermüdet von der Reise und hockt da so ein bisschen so wie dieser durstige Wanderer von der Tuborg-Werbung. Kennt ihr das, diese Bierwerbung, wo dieser Durst? Okay, da, so hockt er da. Und seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Jünger sind alle weg. Also Jesus sitzt da jetzt alleine. Und wenn du jetzt einfach so mal vorbeigehen würdest und würdest das wahrnehmen, dann würdest du denken, oh, da hockt ein müder, erschöpfter Mensch. Das ist das, was du wahrnehmen würdest. Wie viel Energie hat Jesus da gerade ausgestrahlt? Was nehmen wir wahr? Und wir würden wahrscheinlich eher tatsächlich den müden Erschöpften, gleich erfahren wir noch, dass er auch durstig ist, diesen durstigen Jesus wahrnehmen als den Messias, den Sohn Gottes. Aber wir, die wir ein bisschen belesen sind, wissen, dass wenn da Jesus am Brunnen sitzt, dass das der Messias ist, der dort sitzt. Aber der schaut gar nicht so aus wie ein König. Der schaut gar nicht so aus wie einer, der Himmel und Erde geschaffen hat, der spricht und es geschieht, dem Wind und Wellen gehorchen, der Menschen gesund macht, wenn sie krank sind, der Brot vermehrt und was auch immer noch, Tote auferweckt, Blinde sehen, Lahme gehen. So schaut der gerade nicht aus, der schaut ziemlich fertig aus. Und manchmal denken wir und wir projizieren auch unsere Stimmung in diesen unsere Vorstellung von Jesus hinein, denken uns, Jesus, du musst doch fertig sein, mindestens wenn du jetzt mal auf deine Kirche schaust, das muss dich doch ermüden, das muss dich doch erschöpfen, du musst doch frustriert sein, müsstest du doch am Ende sein mit deinem ganzen Bodenpersonal, das dir mehr Schande als Ruhm bringt. Ganz zu schweigen von uns. Ja, wir dürfen uns da auch nicht ausnehmen. Wann bringen wir Jesus wirklich Ehre? Wann leben wir so, dass er sich darüber freut? Ist es nicht oft so, dass wir uns dafür schämen, für das, was wir tun und eigentlich froh sind, dass das niemand mitkriegt und dass es schon gar nicht sonntags morgens dann mit meinem Namen auf dem Beamer steht? Jetzt kommt eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Das ist also dieser Job, den sie hat. Also ihr seht, ihr Männer, wenn eure Frauen das nächste Mal euch zum Getränke holen schickt, dann sagt ihr, das ist nicht biblisch, das ist nicht die Aufgabe der Männer. Nach Johannes 4, Vers ist es deine Aufgabe, Getränke zu holen. Nein, okay, diesen Scherz wollte ich machen, aber entschuldigt, es ist ein Witz. Damals war es die Aufgabe der Frauen. Also jetzt stellen wir uns vor, da kommt jetzt diese Frau, die also in der Lage ist, auch diesen Krug samt dem Wasser da herumzutragen. Die ist da auch nicht das erste Mal da, sondern die muss da ständig kommen. Und sie kommt jetzt zu dem Brunnen, um Wasser zu holen. Und dann sagt Jesus zu dieser Frau, gib mir zu trinken. Das ist auch eine Situation der Schwäche. Jesus bittet die Frau, er sagt, gib mir zu trinken. Und er sagt im Grunde schon den Schlüssel für alles, was wir gleich noch hören werden, nimmt er vorweg. Er nimmt quasi, es ist eine Bitte, wenn du so möchtest, auch ein Gebet. Und das ist vielleicht auch der Schlüssel für dich heute, wenn du weggehst, dass du genau das sagst, was Jesus sagt. Er sagt zu dieser Frau, gib mir zu trinken. Mehr nicht. Muss man ja auch nicht. Wenn du also Durst hast und du kommst zu irgendjemandem nach Hause und du bist Gast und das alles, was du sagen musst, ist, bitte gib mir etwas zu trinken. Kann ich bitte ein Glas Wasser haben? Keiner wird dir das verwehren. Komplizierter aber als so ist es nicht. Aber die Frau macht es jetzt kompliziert. Sie sagt, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Verstehe ich gerade nicht. Was ist jetzt eigentlich so kompliziert daran? Ich habe Durst, du hast die Möglichkeit, Wasser zu schöpfen. Ich bitte dich, gib mir etwas zu trinken. Sie sagt, wie kannst du mich bitten, um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Also, wir müssen wissen, die Juden hatten Stress mit den Samaritanern. Das gab immer wieder echte Konflikte. Die haben die Samaritaner auch so ein bisschen so als Heiden betrachtet und hatten auch Angst, sich in irgendeiner Weise da zu verunreinigen. Das heißt, die haben mindestens diese Gruppe Menschen vermieden und oftmals haben sie sich auch geschlagen. Also so ein bisschen Stress hatten die miteinander. Und deswegen ist diese Frau jetzt überrascht. Sie sagt, wie bittest du mich, der ich doch offensichtlich jemand bin, mit dem du eigentlich gar nichts zu tun haben willst. Wie bittest du mich, um etwas zu trinken? Und du kannst das dann für dich umdrehen und sagen später, Herr, obwohl du eigentlich weißt, wer ich bin, möchte ich dich doch bitten, gib mir zu trinken. Jesus antwortete, und das ist der Inhalt der Serie, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht. Jesus, was kannst du eigentlich tun? Wo bist du eigentlich in dieser Situation? Und dann sagt Jesus auch zu uns heute Morgen, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht. Worin besteht die Gabe Gottes? Die Gabe Gottes besteht darin, dass er dir lebendiges Wasser gibt. Dass er dir seine Gegenwart gibt. Dass er dir seine Gnade gibt. Dass er dich aufrichtet. Dass er dich freisetzt. Dass er dir ewiges Leben gibt. Darin besteht die Gabe Gottes. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken. Deswegen habe ich das so eingeleitet. Die Frau dachte, da hockt ein armer, erschöpfter Jude, der von der Reise müde ist, der durstig ist. Und sie hat überhaupt nicht realisiert, dass da der König der Könige, der Herr aller Herren, der von sich sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Vor meinem Namen wird sich jeder Name beugen müssen. Der sitzt dort. Und das passiert uns ja auch täglich so, dass wir dieses Kippbild haben. Wir denken, Jesus, was kann uns Jesus jetzt bringen? Was kann jetzt Jesus tun? Ja, das kommt ein bisschen drauf an, für wen du ihn hältst. Wenn du ihn für diesen erschöpften, einfachen, armen Juden hältst, oder vielleicht war er auch noch in deiner Welt ein lieber Mensch, ein toller Lehrer, ein intelligenter Mensch, einer, der Dinge gesagt hat, die echt erbaulich sind. Natürlich, der kann jetzt nichts tun, der ist ja eigentlich auch tot. Aber wenn er der Messias ist, der am dritten Tage auferstanden ist, was kann der tun, wenn wir ihn bitten? Wenn du wüsstest, wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Das, was wir als Geschenk bekommen, Quellwasser, lebendiges Wasser, erreichen wir und erhalten wir nach Jesu Worten, indem wir ihn bitten. Und Jesus spricht es vor, diesen einen Satz, gib mir zu trinken. So einfach ist das, nicht komplizierter. Du hättest ihn gebeten und er hätte dir gegeben. Du hättest ihn gebeten und er hätte dir gegeben. Du hättest ihn, Jesus sagt nicht, du hättest ihn gebeten und er hätte gesagt, okay, danke für dein Interesse, wir setzen uns mit dir in Verbindung, du musst jetzt erstmal einen Kurs besuchen, du musst jetzt erstmal gucken, ob du überhaupt würdig bist, du musst jetzt erstmal gucken, ob du das überhaupt verdienst. Das steht hier nicht. Du hättest ihn gebeten und er hätte dir gegeben. Und genau das passiert dann jetzt auch gleich. Du hättest ihn gebeten und er hätte dir gegeben. Ich nehme euch damit, die Geschichte ist wahnsinnig spannend, was da gerade jetzt dann auch mit dieser Frau passiert. Aber komplizierter als das ist es nicht. Und wenn du das jetzt mitnimmst für dich in die nächste Woche und ehrlich sagst, Herr, Jesus, ich habe Durst, gib mir dieses lebendige Wasser. Oder wenn du möchtest, kannst du sagen, Herr, ich habe Durst, erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Erfülle mich mit deiner Gegenwart, komm in mein Leben hinein, komm mit deiner Power. Er hätte dir gegeben. Im Übrigen, und das finde ich wahnsinnig spannend in diesem Johannesevangelium sagt Jesus zweimal, gib mir zu trinken. Einmal sagt er, gib mir zu trinken zu dieser Samaritanerin am Brunnen, gib mir zu trinken. Und das zweite Mal, mit etwas anderen Worten sagt er, ich habe Durst. Ich habe Durst. Und das hat er am Kreuz gesagt. Das sind die letzten Worte, die er am Kreuz gesagt hat. Und er sagt das am Kreuz, um zu erfüllen, was prophetisch vorausgesagt wurde. Denn wir wissen ja, am Kreuz von Golgatha hat er uns erlöst. Und er hat uns aber auch in allen Bereichen unseres Lebens erlöst. Da musst du ein bisschen drüber nachdenken. Da musst du ein bisschen die Texte lesen und über diese Texte etwas meditieren. Aber er hat dich in allem, wo du Erlösung brauchst, in allen Bereichen deines Lebens erlöst. Und zum Schluss auch in dieser Dimension des Durstes. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Und worin hat dich Jesus hier erlöst? Worin kannst du jetzt die Erlösung in diesem Bereich deines Lebens annehmen? In dem Bereich deines Durstes. Durst ist schlimmer als Hunger. Durst ist ein Gefühl, das du auch nicht lange aushalten kannst. Du kannst viel länger nichts essen als nichts trinken. Aber Durst steht symbolisch für alle Sehnsüchte, die wir haben. Durst nach Anerkennung, Durst nach Geltung, Durst nach Leben, Durst nach Liebe. Durst nach alles, was deine Seele braucht. Und was wir dann mit Dingen füllen, die uns diesen Durst nicht stillen können. In dem Wort Sehnsucht steckt das Wort Sucht. Und oft ist es so, dass wir eine tiefe Sehnsucht haben, einen tiefen Durst, aber diese Sehnsucht, die stillen wir mit Suchtverhalten. Ob wir uns die Birne zuknallen mit Drogen, mit Alkohol, ob wir mit Essen unsere Sehnsucht stillen, ob wir das mit Menschen tun, mit Beziehungen, mit Arbeit, mit was auch immer. Es ist in jedem Falle ein Suchtverhalten. Du bist süchtig danach. Süchtig nach Arbeit, süchtig nach Anerkennung, süchtig nach, dass du... Es gibt ja auch Menschen, die sind süchtig danach, grantig zu sein. Die sind süchtig danach, Probleme zu haben. Die sind süchtig danach, immer und immer wieder in demselben Mist rumzukrauchen. Wo du dir sagst, Mensch, wie lange möchtest du da drin hängen bleiben? Wie lange möchtest du das ertragen und wann möchtest du einfach mal aufstehen? Oder in unserem Bild jetzt gesprochen, und das ist nur ein kleiner Exkurs, wie lange möchtest du diesen Durst mit Gift, mit Essig stillen? Denn in diesem Psalm, der jetzt sich da erfüllt am Kreuz, denn die haben ja ihm Essig gegeben, als er gesagt hat, ich habe Durst. Die haben ihm ja kein Wasser gegeben, als er gesagt hat, ich habe Durst am Kreuz, sondern sie haben ihm Essig gegeben. Und da heißt es im Psalm 69, Vers 22, Gift gaben sie ihm zur Speise und Essig zu trinken. Für meinen Durst. Nicht für seinen Durst. Jesus hat den Essig getrunken, damit du lebendiges Wasser trinken kannst, damit du den Essig ausspucken kannst, damit du diesen Essig nicht mehr trinken musst. Er hat diesen Essig getrunken für deinen Durst, um deinen Durst ein für alle Mal zu stillen, um dich freizusetzen, dass du anfängst zu sagen, ich gebe mich nicht mehr zufrieden mit Essig. Ich gebe mich mit diesem Essig, den will ich nicht mehr trinken. Es ist Essig, es fühlt sich an wie Essig, es schmeckt wie Essig, es wirkt wie Essig, es ist einfach nur entsetzlich. Es bringt mir gar kein Leben, sondern mehr Zerstörung. Jesus, ich bringe jetzt meinen Durst zu dir. Du hast den Essig für meinen Durst getrunken, damit ich Leben haben kann. So hat uns Jesus am Kreuz erlöst. Und da gibt es ganz viele Aspekte, wo er alle deine Bereiche, alles, was du jemals an Problemen haben kannst, das hat er alles am Kreuz einzeln getragen, musst du nur lesen. Und zum Schluss eben auch für deinen Durst, für den Durst, dieses Loch, das in dir ist, hat er diesen Essig getrunken. Diese Frau, der wir begegnen, und diejenigen, die den Text schon gelesen haben, die hatte auch einen Durst. Das war ein Mannsweib, wenn man heute so sagen würde. Ja? Also wir wissen von Gerhard Schröder, dass er 4 Frauen oder jetzt inzwischen 5 hatte. Das ist eher normal, aber hier begegnen wir jetzt einer Frau, die hatte 5 Männer und der 6. war auch nicht ihr Mann. Also insgesamt 6 Männer. Wir lesen einfach mal so drüber weg, aber versuch dir jetzt mal so einen Menschen vorzustellen. Eine Frau, die 6 Männer hatte. Also das ist schon, ich finde, das muss schon eine ganz besondere Frau gewesen sein. Oder seid ihr einig mit mir? Eine ganz besondere Frau. Also entweder wahnsinnig attraktiv, dass die Männer irgendwie nur so auf sie geflogen sind. Oder aber ziemlich stark, was ich eher glaube. Also richtig, richtig stark. Also sie ist auch sehr extrovertiert. Sie ist, wir werden gleich noch hören, wie das sich alles dann noch auswirkt. Also so eine Frau ist das, die hatte einen tiefen Durst. ein Männerdurst. Aber diese Männer, und du kannst noch ein und zwei und drei und vier und fünf noch oben drauf legen, die werden deinen Durst nicht stillen. Es gibt einen Mann, der deinen Durst stillt, und das ist Jesus am Kreuz. Und wenn dein Durst gestillt ist, wenn du sagst, Jesus, du hast den Essig für meinen Durst getrunken, dann wirst du in eine Beziehung hineingehen, wo du nicht von einem Mann deinen Durst dir stillen lässt, sondern wo du in eine Partnerschaft hineingehen kannst, wo man sich gegenseitig aufbaut und sich gegenseitig hilft, der Mensch zu werden, der man werden möchte. Und nicht den anderen aussaugt. Bist doch auch kein Vampir. Aber was kann Jesus schon heute machen, angesichts der aktuellen Lage? Zurück zur Geschichte. Herr, wendet die Frau ein, du hast doch nichts. Jesus, du hast doch nichts. Du hast kein Geld, du hast keine Waffen, du hast keine Pferde, du hast doch nichts. Du hast doch nichts, Jesus, du schau dich doch mal an, wie fertig du da am Brunnen hockst. Du armer Tropf, du armer Jude, du hast doch nichts. Und wie oft begegnen wir diesem Jesus, dem wir nachfolgen, genau mit dieser Haltung. Jesus, du hast doch nichts, da muss ich jetzt selber zurechtkommen. Du kannst mir da gerade jetzt nicht helfen, du störst eigentlich nur. Du hältst mich auf, komm, lass mich in Ruhe. Du hast doch nichts. Du hast doch nichts. Du schaust doch fertig aus. Du hast doch nichts, womit du das Wasser schöpfen kannst. Du kannst doch nichts. Jesus, du hast nicht nur nichts, sondern du kannst auch nichts. Natürlich, wenn wir so einen Jesus haben, der einfach da irgendwo in der Ecke im Zimmer an einem kleinen Kreuz hingenagelt ist und da auch hängen bleibt, der hat nichts und kann nichts. Ist nur eine Holzfigur. Ist nur eine Illusion. Der kann natürlich nichts und hat auch nichts. Und oft ist es aber so, dass wir genauso leben. Dieser Jesus, ja, das ist alles Emotion, das ist schön, wir gehen in den Gottesdienst. Aber hat der was und kann der was? Also dann sagt die Frau, woher willst du denn das Wasser nehmen? Woher willst du es denn nehmen? Woher? Und schau doch mal an dir runter. Woher willst du es nehmen, Jesus? Du hast nichts, du kannst nichts und woher willst du das nehmen? Und dann setzt sie einen drauf und sagt, und jetzt, das ist die Situation, in der das stattfindet, das ist ein Brunnen, den hat Jakob geschenkt, den hat er gebaut, den hat er gegraben, hat er graben lassen. Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat und selbst von diesem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Der Jakob, der hat wenigstens was geschaffen, der hat wenigstens den Reifen auf die Straße gebracht, der hat jedenfalls so gemacht, dass man da was sieht. Aber du, Jesus, schau doch mal an dir runter, du hast doch nichts, du kannst doch nichts und woher willst du es auch nehmen? Tatsächlich ist es so, wenn das unser Jesus ist, dann brauchen wir ihm auch nicht nachzufolgen, weil dieser Jesus hat auch nichts und kann auch nichts und weiß auch nicht, wo er es hernimmt. Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Du musst hier täglich zurückkommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Niemals mehr. Alles, was dich quält, ist zur Ruhe gebracht. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und Jesus spricht hier von dem Heiligen Geist. Und wenn du schon länger Jesus nachfolgst und dich fragst, was kann Jesus für mich tun? Es ist an der Zeit, dass du die Gegenwart Gottes neu in dein Leben bittest, indem du sagst, Heiliger Geist, komm in mein Leben hinein, erfülle mich neu. Gib mir zu trinken, Herr. Erfülle mich mit diesem lebendigen Wasser. Lass es in mir eine Quelle werden, die ins unaufhörlich ins ewige Leben fließt. Das heißt also, es bringt eine direkte Verbindung zwischen jetzt und der Ewigkeit. Und diese Frau macht dann genau das, was Jesus sagt. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser. Und mehr hat Jesus gesagt, brauchst du auch nichts zu sagen. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser. Dass sie noch nicht viel verstanden hat, wird deutlich in dem nächsten Satz, den sie sagt, ich musste schmunzeln, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Also die hat jetzt noch nicht richtig verstanden, um was es geht. Vielleicht geht es dir heute auch so, dass du noch nicht so richtig verstanden hast, was das letztlich dann für eine Auswirkung ist, wenn du sagst, Herr, bitte gib mir zu trinken. Bist du genauso unterwegs wie diese Frau? Die hat das jetzt auch noch nicht wirklich verstanden. Sie hat zwar gehört, dann werde ich nie mehr Durst haben, aber sie dachte nicht daran, dass sie total verändert würde und ihre Umstände sich verändern werden und sie ihr Leben auf den Kopf stellt und Dinge richtig in Bewegung kommen, sondern sie dachte, jetzt spart sie sich diese mühsame Arbeit, da zum Brunnen zu gehen, um Wasser zu holen. Und dann beginnt jetzt die Gegenwart Gottes in diesem Leben dieser Frau zu wirken. Das ist allerdings das, womit du dann rechnen musst. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Also eben bittet sie noch, gib mir dieses Wasser. Und jetzt kommt Bewegung rein. Jetzt sagt Jesus, geh und rufe deinen Mann. Jetzt legt Jesus den Finger auf die Stelle, wo es weh tut. Und dann denken wir, also vielleicht lassen wir das lieber sein mit dem, gib mir zu trinken. Heiliger Geist, komm in mein Leben hinein. Vielleicht lassen wir das lieber sein. Vielleicht bleiben wir doch lieber in unserer gemütlichen, dunklen Kammer sitzen und grumpfeln weiter vor uns rum und sind grantig auf die Welt und auf Gott und auf Jesus und sagen, dieser Jesus, der kann nichts und hat nichts und woher will er das auch nehmen? Aber es liegt weniger an dem Jesus als mehr an uns, die wir nicht bitten. Und wenn wir dann bitten, nicht damit rechnen, dass er wirklich kommt. Ruf deinen Mann und bring ihn her. Und dann sagt die Frau, jetzt muss ich passen, ich habe keinen Mann. Dann sagt Jesus, das stimmt, du hast keinen Mann. Auch der Sechste ist nicht dein Mann. Auch der Sechste konnte den Mangel, den du hast, nicht stillen. Und der Siebte wird es auch nicht tun. Und der Achte auch nicht. Und der Neunte auch nicht. Und der Zehnte auch nicht, weil du hast ein Riesenloch in dir, das nur der füllen kann, der eine Quelle hat, die ins ewige Leben fließt. Du säufst Essig. Hör auf damit. Hör auf damit, Essig zu trinken. Du verdienst Besseres. Du verdienst frisches, lebendiges Wasser. Er hat den Essig getrunken am Kreuz für deinen Durst. Nicht für seinen Durst. Für deinen Durst. Er hat den Essig getrunken, damit du frisches Wasser trinkst. Und so kannst du Erlösung dafür haben, indem du sagst, Herr Jesus, erlöse mich. Ich habe keinen Mann. Dann sagt Jesus, das stimmt, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Und jetzt beginnt die Frau zu begreifen, wen sie vor sich hat. Du bist ein Prophet, sagte sie. Wie kann ich jetzt mit Gott in Beziehung treten? Jetzt bricht das plötzlich bei ihr auf. Wie kann ich denn mit Gott in Beziehung treten? Sollen wir auf diesem Berg hier anbeten? Am Berg haben wir auch diesen schönen Berg. Sollen wir da oben anbeten oder sollen wir lieber woanders anbeten? Oder die Juden sagen, das wäre der richtige Ort. Die anderen sagen, das wäre der richtige Ort. Und dann sagt Jesus, weißt du was? Es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder hier noch dort anbetet. Die Zeit ist schon da, wo Menschen Gott als Vater anbeten werden. Das werden wir gleich noch sagen, Vater, unser Vater. Wir werden ihn als Vater anbeten, unser Vater. Wir werden ihm die Ehre geben, seinen Namen heiligen. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben, die werden Gott anbeten. Und das wirst du dann sein. Du wirst nicht nur den Vater anbeten, weil du den erkannt hast, weil der Vater, wie wir auch in diesen schönen Liedern immer wieder singen, uns so sehr liebt, sondern du wirst vom Heiligen Geist erfüllt auch Jesus, die Wahrheit, erkennen. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Es geht hier nicht darum, etwas als richtig oder falsch anzuerkennen, sondern es geht darum, in eine Beziehung zu treten zu Jesus. Menschen werden kommen und werden den Vater vom Heiligen Geist erfüllt in Jesus anbeten. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Menschen, die in allem vom Vater getragen sind und die seiner Zukunft entgegengehen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was in dieser Zeit das für eine Ausstrahlung haben würde, wenn du dieses Gebet beten würdest und zu Jesus kommen würdest und sagen würdest, Jesus, gib mir dieses Wasser, gib mir zu trinken, stille du meinen Durst, erlöse mich von dem Essig, befreie mich davor. Ich will meinen Durst, meinen Mangel und alles, was ich habe, nicht mehr mit Essig stillen. Ich verdiene Besseres, weil ich bin dein Sohn, ich bin deine Tochter. Und wenn du das noch nicht sagen kannst, kannst du heute in seine Gegenwart kommen und sagen, Vater, ich möchte zu dir Vater sagen, ich möchte dein Sohn sein. Und dann kannst du gleich noch den Heiligen Geist bitten, die dritte Person Gottes, komm in mein Leben, erfülle mich. Und Jesus, ich will dich da noch mehr erkennen und will dich einfach als den anbeten. Und das ist ja das, was die Frau dann auch sehen konnte. Der kann, der hat, und die Frage, woher er es nimmt, er ist die Quelle. Da nimmt er es. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihm in Geist und in Wahrheit anbeten. Dann sagt die Frau, ich weiß, habe schon mal von dem Messias gehört. Ich habe schon mal gehört, dass es da einen Christus geben wird. Einer, der kommen wird und der uns das alles erklären wird. Wenn er kommt, wird er uns das alles erklären. Und dann sagt Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm. Ich bin es. Ich bin es. Wir brauchen auf nichts anderes zu warten. Du brauchst auch auf nichts anderes zu hoffen. Das ist die Verheißung, ist Jesus und er spricht gerade mit dir und er sagt das direkt zu dir so, wie er es zu dieser Frau gesagt hat. Du sprichst mit ihm. Ich bin es. Mein Gebet ist, dass du Jesus so in dein Leben neu reinlässt, dass du dich nicht zufrieden gibst mit dieser Offenbarung des erschöpften Juden am Brunnen, sondern dass du dich, dass du Glauben hast zu sagen, so wie die Frau, gib mir zu trinken. Ich bin gespannt, was Jesus in deinem Leben tun kann. Lass uns aufstehen und ihn gemeinsam noch anbeten.